Grüß dich. Wie schön, dass du dir wieder Zeit nimmst für ein paar Gedanken über Mutismus. Ich bin Christine Winter, Mutismusberaterin. Sprechblockaden waren mein Thema, solange ich mich zurückerinnern kann, denn ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Und seitdem die psychisch bedingte Sprachlosigkeit für mich selbst kein Problem mehr ist, spreche ich mit Eltern, mit Helfern und mit erwachsenen Betroffenen drüber. Wenn wir zwei mal in einem Online-Gespräch oder Telefonat miteinander reden wollen, kannst du deinen Termin jederzeit auf meiner Webseite buchen. Der Link zum Kalender ist christinewinter.de/termine. Diese Podcast-Folge über die mutistische Blockade ist Teil einer kleinen Serie. In der vorletzten Folge ging es darum, warum Mutismus eigentlich nicht ein Thema von Sprechen oder Nichtsprechen ist, sondern vielmehr aus Sicht der Betroffenen ein Problem von Kontakt haben können oder keinen Kontakt haben. In der vorigen Folge ging es mir darum, über innere und äußere Wahrnehmung, die sich verändert, zu sprechen. Und in dieser Folge möchte ich über Auswirkungen reden, die alles das, also der verlorene Kontakt und die verschobene Wahrnehmung im Alltag haben kann. Und wie bei den bisherigen Folgen auch, sind es Beispiele. Teilweise Beispiele, die ich aus eigener Erfahrung kenne, teilweise Beispiele, die ich aus Kontakt mit anderen Betroffenen weiß. Und deswegen leg bitte die Beispiele nicht auf die Goldwaage, sondern frag die betroffene Person, mit der du zu tun hast, nach ihren Erfahrungen. Die können anders sein und du wirst ein besseres Gespür dafür kriegen, was genau da alles sein kann, wenn wir jetzt ein bisschen über Beispiele reden. Ein Bereich, der vor allen Dingen bei Schulkindern zum Tragen kommt, ist natürlich die Auswirkung auf die Lernfähigkeit, auf das Gedächtnis, auf die Verarbeitung von Informationen. Das ist nicht nur bei Schülern ein Thema, aber bei Schülern fällt natürlich besonders auf, wenn es da Schwierigkeiten gibt. Was Schüler im Mutismuszustand oftmals durchaus gut hinkriegen, ist, dass sie Fakten verarbeiten, also logische Informationen, strukturierte Informationen, Dinge, die man auf eine Art auswendig lernen kann oder Dinge, die irgendwie schlüssig zu einem Ergebnis kommen. Mathe ist so ein Beispiel. Mathe funktioniert für viele gut, weil da gibt es eine logische, regelbasierte Art und Weise, zum Ergebnis zu kommen. Und wenn man die Regel erstmal verinnerlicht hat, dann hören die exakten Zahlen auf, so wichtig zu sein, weil man anhand der Regel kombinieren kann, was das Ergebnis ist. Wenn man Mutisten fragt, dann sagen die oftmals, dass sie die Schulstunde zu 100% abgespeichert haben. Jedenfalls kommt es ihnen so vor. Und was sie damit aber meinen ist, dass die Information, die für sie verfügbar war, abrufbar ist. Also logische Aspekte, Faktenaspekte, das alles. Was kein auf diese Weise fassbarer Fakt ist, findet aber für jemanden in der mutistischen Blockade nicht statt. Sodass, wenn Mutisten sagen, sie haben 100% der Schulstunde mitgekriegt, das halt die 100% sind, die für sie erfahrbar sind in der mutistischen Blockade. Nicht die 100%, wie Menschen außerhalb von mutistischen Blockaden oder Menschen ohne Mutismuserfahrung eine Situation erfahren. Und daran merkst du schon, da fehlen Teile. Und das merkst du spätestens dann sehr deutlich, wenn du jemanden, der gerade in der mutistischen Blockade ist, nach einer Meinung fragst oder nach einer emotionalen Erfahrung, einer Erinnerung an Gefühle, einer Intuition. alle diese Nicht-Fakten können dann nicht beantwortet werden. Und das führt zu Kommunikationshindernissen, die schon losgehen bei der ganz einfachen Frage, wie geht's dir? Wenn jemand gerade auf das Gefühl, auf die innere Erfahrung, auf das Erleben von Wohlgefühl keinen Zugriff hat, läuft diese Frage ins Leere, weil das, was man bräuchte, um ehrlich zu antworten, gerade nicht zur Verfügung steht. Und wie geht es dir, kannst du durch beliebige andere ähnlich geartete Themenstellungen, Fragenstellungen ersetzen. Alles das braucht eine Erfahrung davon, wie es mir gerade geht, also wie es innen drin ausschaut, was gerade an Gefühl oder in einer anderen Form von Gefühl an Intuition da ist. Weil ich vorhin von Schülern und Problemen im Schulunterricht gesprochen habe, dieses Fehlen von Gefühlswahrnehmung, Intuition, spontaner Äußerung von was Innerlichem, macht sich unter anderem im Deutschunterricht bemerkbar. Wenn in der Schulaufgabe eine Erörterung verlangt wird, schreiben viele Mutismusbetroffene, die unter dem Stress der Schulaufgabe unter Umständen deutlich im Mutismuszustand sind, eine Menge fachliche Fakten. Und wenn dann die Frage ist nach der persönlichen Meinung, die ja oft am Ende von Erörterungen zu beantworten ist, dann kommt nichts mehr. Denn dafür fehlt die Grundlage. Selbe Situation bei einer Gedichtinterpretation. Was man über das Gedicht vielleicht im Voraus gelernt hat oder sich logisch bei anderen Gedichten erschlossen hat, kann man auch in der Schulaufgabe abrufen. Wenn aber dann die Frage kommt, wie man persönlich dieses Gedicht findet, müsste man sich selber drin eine persönliche Erfahrung abrufen. Und die ist nicht verfügbar. Das betrifft auch andere Bereiche, in denen man eine eigene Meinung, eine eigene Position einnehmen muss. Das betrifft auch nicht nur Schulunterricht. Vielleicht auch die Frage, will ich das gelbe oder das grüne T-Shirt anziehen? Dazu braucht man, um eine Antwort zu geben, eine Information aus sich raus, die während der mutistischen Blockade nicht verfügbar ist. Wenn da keine mutistische Blockade ist, dann schon. Es kann durchaus sein, dass wenn während einer kreativen oder einer künstlerischen Arbeit eine mutistische Blockade auftaucht oder wenn man schon an diese Arbeit rangeht und in der Blockade drin ist, nur ein komplett verkopfter Ansatz möglich ist. Also sowas wie quasi Malen nach Zahlen. Man erschließt sich mit Logik, was wohin muss, weil das Gefühl dafür in der Blockadesituation fehlt. Und auch da, außerhalb der Blockade, ist die Erfahrung eine völlig andere. Und wenn du mich fragst, wenn ich was gezeichnet, gemalt habe, man konnte den Unterschied sehen. Man konnte den Unterschied sehen zwischen einer kreativen Tätigkeit, bei der ich auf Kreativität zugreifen kann, und eine Aufgabenstellung, bei der ich rein über Fakteninformation versucht habe, was Kreatives darzustellen. Und was da die krasseste Auswirkung für den Alltag ist, ist tatsächlich, dass Entscheidungen, die nicht mit Logik treffbar sind, nicht getroffen werden können. Also zum Beispiel bei jüngeren Kindern gern genommen, in der Eisdiele die Frage, welche Sorte Eis? Das wird vielleicht beantwortet, Aber es wird nicht aus einem Gefühl raus beantwortet, sondern weil erwartet wird, dass jetzt eine Antwort kommt. Und wenn man so zu einer Antwort genötigt wird, die man nicht fühlt, dann ist es recht unangenehm. Es fühlt sich falsch an. Es fühlt sich auf eine Art an wie gelogen, weil ich habe die Erfahrung nicht und ich sage jetzt einfach irgendwas, damit der andere, der die Antwort erwartet, Ruhe gibt. Das wird auf die Dauer sehr belastend, wenn man nie ehrlich sein kann. Selbst bei einfachsten Fragen, bei einfachsten Übungen, wenn man nicht aus Spontanität antworten kann, sondern einfach irgendwie die Situation beenden muss. Deswegen fände ich wichtig, für dich zu wissen, da fehlt Wesentliches, um eine gute, vom Gefühl her stimmige Antwort zu geben. Und wäre da keine mutistische Blockade, wäre alles da. Weswegen Eisdielenbesuche ohne mutistische Blockade viel gescheiter sind als Eisdielenbesuche, wenn gerade nichts geht. Es hat noch einen zweiten Faktor. Wenn man dann das Eis kriegt, auch die Geschmackswahrnehmung ist nicht die, die man hätte, wenn da keine mutistische Blockade wäre. Und da sind wir schon bei einem weiteren Aspekt, nämlich dass auch Körperwahrnehmung, Körperfunktionen unter Umständen verändert sind. Über die Körperwahrnehmung hatte ich in der vorigen Folge schon einiges gesagt. Aber ich wiederhole es gern nochmal und mit Beispielen, damit es deutlich wird, wo überall, wie überall sich das auswirkt. Ein Bereich ist beim Sport. Der Körper ist in einem anderen Zustand. Der kommt mit körperlicher Starrheit, die hast du sicherlich schon mal gesehen, wenn dieses Erstarren der mutistischen Blockade auftritt. Da ist die Haltung nach vorne gekrümmt, nicht mehr aufrecht. Allein das schränkt einen schon massiv ein bei Bewegungsabläufen. Da sind wahrscheinlich auch keine schnellen und vor allen Dingen keine spontanen Bewegungen möglich. In meinem Leben gibt es viele, viele Erfahrungen bei Ballspielen, bei denen ich den Ball nicht fangen, also fangen sowieso schon nicht, aber auch nicht abwehren konnte und ich den Ball ins Gesicht gekriegt habe, weil die Hände sich nicht so bewegt haben, wie sie sich bewegt hätten, wenn ich zu spontanen Bewegungen in der Lage gewesen wäre. Und ich bin Brillenträgerin, war ich fast immer schon. Man hat es an der kaputten Brille das eine oder andere Mal gemerkt, dass ich eben nicht reagieren konnte. Da kommt in meinem Fall noch was anderes dazu, nämlich dass ich, je stärker die mutistische Blockade sich auswirkt, umso weniger dreidimensionales Sehen zur Verfügung habe. Das heißt, ich konnte die Geschwindigkeit von sich bewegenden Dingen wie einem Ball auch nicht erfassen. Also nicht nur, dass der Körper sich nicht bewegt hat, wie er sich bewegen sollte. Das Sehen hat auch verhindert, dass ich gemerkt habe, dass mir der Ball ins Gesicht fliegt. Und auch das ist was, das ist bei mir unterschiedlich, je nach Stresslevel. Ich kann vergleichsweise gut, nicht zu 100%, aber ich kann vergleichsweise gut dreidimensional sehen, wenn ich entspannt bin. Unter Stress nicht. Es kann sich die mutistische Blockade auf die Orientierungsfähigkeiten auswirken. Also, zum Beispiel bei mir, wenn ich eine Weile in einer belebten Innenstadt in der Fußgängerzone bin, geht die Orientierungsfähigkeit weg. Ich laufe immer in die falsche Richtung, wenn ich gestresst bin. Wenn ich entspannt bin, kriege ich das super hin. Und weil wir es gerade vom Sport gehabt haben, Orientierungsfähigkeit ist da natürlich auch ein Ding. Und zusätzlich dazu auch noch der sogenannte Lagesinn, nämlich das Wissen, wie bewegt sich mein Körper eigentlich gerade im Raum. Auch das war für mich schwierig. Ich hatte in buddhistischen Blockaden eigentlich überhaupt kein Körpergefühl und deswegen bin ich nicht zuletzt wegen Lagesinn und Raumwahrnehmung auch von allem runtergefallen, was man so im Sportunterricht hat und wo man runterfallen kann. Und insofern ist Sport ein Buddhismus-Thema. Und ich hatte davon schon mal gesprochen, nämlich in Folge 88 mit dem Titel »Wie kann denn Sport ein Problem sein?« Und die Antwort ist, genau deswegen. Zum Körpergefühl, zur Körperwahrnehmung gehört auch die Wahrnehmung von Hunger und Durst. Und ich nehme an, du ahnst es schon, auch darauf hat die buddhistische Blockade einen erheblichen Einfluss. Für mich war es so, dass ich Hunger während der Blockade nicht gespürt habe. Durst wahrscheinlich auch nicht, da habe ich keine klare Erinnerung. Und wenn ich dann trotzdem gegessen habe, dann war das ein rein mechanischer Vorgang. Also Mund auf, Essen rein, kauen, schlucken. Es war keine sinnliche Erfahrung. Und der Körper insgesamt ist auch gar nicht in einem Zustand, der für Ernährung oder Verdauung geeignet ist. Sodass ich eigentlich von klein auf auch immer Probleme mit dem Verdauungsapparat hatte. Also unter anderem eine chronische Verstopfung. Was dann wieder dazu geführt hat, dass noch was anderes, speziell in der buddhistischen Blockade, aber auch darüber hinaus nicht geht, nämlich aufs Klo gehen. Und was beim Toilettengang auch ein Problem ist, damit man pinkeln kann, muss man spüren, dass man pinkeln muss. Wenn das Körpergefühl weg ist, kann es sein, dass auch dieses Gefühl weg ist. Und nicht selten kommt es bei Kindern, auch bei älteren Kindern, immer wieder zum Einnässen. Vermutlich, weil das körperliche Gefühl fehlt. Ein anderer Aspekt, der natürlich mit dazu kommt, ist, dass es manchmal auch trotzdem man es fühlt, zum Einhalten kommt. Weil aufstehen, rausgehen, sich aus der Gruppe exponieren und aufs Klo gehen gerade nicht geht. Es ist immer ein vielschichtiges Thema. Aber ich hoffe, dass ich dir mit diesen Beispielen helfe, die Vielschichtigkeit zu erfahren. Und wenn du noch mehr Aspekte zum Thema Körper und Blockade wissen möchtest, das hatte ich schon mal besprochen in Folge 32. Welchen Gedanken nimmst du dir jetzt mit? Welche neue Idee könntest du in deinem Alltag weiter beobachten? Welches kleine Experiment könntest du mal ausprobieren? Ich wünsche dir Entdeckerfreude statt Erwartungsdruck. Tu dir gut, deine Christine Winter, deine Mutismusberaterin.